ARD. Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Horst Günther Marx. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Er ist ein gefragter, erfahrener Schauspieler und das seit über 40 Jahren. Eine Lieblingsrolle ist der Wolfgang Berger, den er in der ARD-Vorabendserie In aller Freundschaft die jungen Ärzte spielt. Darüber erzählt er mehr in unserem Podcast, der auch in der ARD-Audiothek abrufbar ist. Seit Serienstart ist Horst Günther Marx bei den jungen Ärzten mit dabei und liebt diese Figur zu spielen. Dafür fährt er von seinem Zuhause auf dem Land in der Nähe von Berlin zum Drehen nach Erfurt. Horst Günther Marx ist Ende 60, liebt seinen Beruf und das Landleben. Er ist dort Heimwerker und Spaziergänger und badet in der Havel. Ein sympathischer Zeitgenosse, der als Schauspieler schon so ziemlich alles gespielt hat. Lernen Sie Horst Günther Marx näher kennen in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Viele kennen Sie natürlich aus der Serie In aller Freundschaft, die jungen Ärzte, immer donnerstags im Ersten. Mhm. Die neuen Folgen gibt's ab kommender Woche, also ab kommenden Donnerstag 18.50 Uhr in der ARD. Wie war denn die Sommerpause?
Ach ja, ich war ein bisschen unterwegs, unter anderem auch in Rumänien, wo ich noch nie war vorher. Mhm. Und da war ich, was ganz interessant war für mich auch, man weiß das ja immer nicht, da gibt's also so, hinter der ungarischen Grenze beginnt dann der Banat. Und da gab's früher die Banater Schwaben, oder gibt's heute immer noch. Mhm. Und da waren wir in einem Ort, der hieß, also da haben nur Deutsche gelebt, bis zur Revolution dort in Rumänien, über mehrere, also schon, da hat Maria Theresia, hat die damals angesiedelt. Und da haben nur wirklich nur Deutsche gelebt in Weidenthal, heißt der Ort, heute Brebu Nou. Und daneben gibt's Wolfsberg und Lilienthal. Und das sind, wie gesagt, nur deutschsprachige Orte gewesen. Die haben dann nach der Revolution viele das sofort verlassen. Viele hatten ja dann Ausreiseanträge oder wollten weg und so nach Deutschland, durften nicht und sind dann nach der Revolution alle geflohen und haben ihre Häuser für ein Appel und ein Ei verkauft und heute kommen manche wieder zurück in Häuser, die sie nicht verkauft haben, wenn, oder kaufen das auch zurück für natürlich viel mehr oft. Und da war eine Freundin, die hat uns dort eingeladen und die ist ursprünglich von dort, hat in Deutschland studiert dann und ist groß geworden, also dann auch gearbeitet und die hat uns eingeladen in ihr Haus, was sie sich dort vor 20 Jahren für eben den Apfel und das Ei gekauft hat. Und das war sehr schön. Und also, da war gleichzeitig ein Jazzfestival auch.
Ein bisschen Rumänien, mal was ganz anderes. So, es ist die Sommerpause vorbei, es geht weiter mit dem Drehen. Die neuen Folgen ab kommenden Donnerstag. Wie gern spielen Sie eigentlich diesen Wolfgang Berger in der Serie?
Ich spiele den sehr gerne. Also ich bin es ja schon seit 10 Jahren jetzt. Fast 11, glaube ich. Naja, jedenfalls, das macht mir sehr viel Spaß, auch wie sich die Rolle so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Am Anfang war man ja so, ja, das ist halt der Klinikchef, ernst und trocken und so weiter. Und es hat sich ja so ein bisschen in so eine leicht komische Richtung entwickelt, in so eine Buffo-Rolle, die nennt man das ja auch. Und der erlebt dann immer irgendwie, hat große Pläne und scheitert oft oder wird irgendwie, muss sich mit irgendwelchen Querelen an der Klinik auseinandersetzen, die ihn dann irgendwie völlig durcheinander bringen und so. Also es ist immer ganz, sind oft werden dann ganz lustige Plots geschrieben, die dann auch, wir lachen oft am Set.
Sind Sie wirklich so?
Na, ich bin, wie bin ich denn? Jedenfalls nicht bitter ernst. Also nee. Ich bin schon, aber ich bin auch nicht so eine, also so ein Spaßtyp, der da ständig schlagfertig ständig Witze raushaut oder so. Ne? Das bin ich auch nicht. Ich bin eher ja ruhig und kann aber sowas, also das liegt mir, glaube ich, ganz gut, eher so ein trockener Humor.
Den Ableger von In aller Freundschaft, also die jungen Ärzte, gibt es seit 2015. Sie haben schon gesagt, fast 10 Jahre. Was haben Sie denn damals gesagt, als dieses Angebot auf dem Tisch flatterte?
Naja, für einen Schauspieler ist das ja, also wenn man so, man arbeitet ja ständig auch, man ist ja nie sicher, was als nächstes kommt. Ne? Man von einem Job zum anderen hangelt man sich. Und da gibt es auch Zeiten, die sind dann Durststrecken. Und das war gerade 13 hatte ich eine wahnsinnige Durststrecke. Also da war das ganze Jahr irgendwie, fühlte sich an, wie durch einen Knete sich wühlen und es kam nicht so richtig. Und dann kam dieses Angebot und das war ja noch so mit so einem Casting verbunden und nochmal ein Casting in Erfurt. Und als ich es dann endlich hatte, war das wirklich toll. Also das ist letztendlich so für einen Schauspieler doch, gerade auch in meinem Alter, ich bin ja jetzt so über die 60 und schon in der Rente eigentlich. Und da war das wirklich so eine Sicherheit, dann im Alter zu haben, regelmäßig spielen zu dürfen. Das war schon toll. Also, und ist nach wie vor toll. Also hier auch Teil dieses Teams zu sein. Das ist ein ganz tolles Team. Also die Produktion ist toll und wir verstehen uns alle sehr gut. Und ja.
Ich habe über Sie gelesen, dass Sie schon sehr, sehr früh Schauspieler werden wollten, mit 10 schon in der Schülerleihengruppe gespielt haben. Wie merkt man denn sowas, dass das eigentlich der Beruf ist, für den man dann brennt? Wussten Sie das damals wirklich schon?
Nee, nicht wirklich. Das ist ja so als kleiner Junge oder so, dann ist das ja attraktiv, sowas zu spielen. Da habe ich auch mal ein Stück selber geschrieben, so ein ganz einfaches, so der böse und der schlechte und der gute Schüler und der macht mal Quatsch und so. Das haben wir auch aufgeführt, tatsächlich. Und dann hatte ich mal so ein Casting auch, wo ich nicht genommen wurde. Und dann reifte das so. Das war, hat es auch so, naja, wie das so ist als junger Mensch. Da hat das so eine Attraktivität, wie so heute will jeder Influencer werden oder weiß ich, oder sowas. Ne? Mhm. Dann sagen dann die Erwachsenen auch, ja, Schauspieler, ja, lern mal was Vernünftiges.
Spinn mal weiter.
Und so. Ne? Habe ich dann auch gemacht, was Vernünftiges gelernt. Ich habe dann Berufsausbildung mit Abitur gemacht, Werkzeugmacher, bin dann zur Armee gekommen und während dieser Armeezeit, da hatte ich dann auch schon einen Studienplatz. Das war ja in der DDR, musste man ja schnell einen Studienplatz haben. Den hatte ich dann auch für Maschinenbauingenieur in Karl-Marx-Stadt und kam dann zur Armee und da hat sich das alles neu sortiert in mir, weil ich habe dann auch Leute kennengelernt, die anders gedacht haben oder die in bestimmten anderen Bereichen tätig waren. Und dann dachte ich, nee, das mit dem Maschinenbau, das ist nicht so mein Ding. Und bin dann noch während der Armeezeit nach Berlin zum Fernsehen gegangen und dachte dann, ich will Regisseur werden und so und bin da hingegangen, ich will Regisseur werden, war ja gerade mal 20 und dann sagte die Frau da, die diese Einstellungssachen da machte, ja, na, Regisseur sind Sie zu jung, aber wir suchen Journalisten, da können Sie sich mal bewerben. Habe ich dann gemacht, habe dann so ein Volontariat gekriegt beim Fernsehen und habe sogar bei der aktuellen Kamera damals so eigene Beiträge machen dürfen, so kleine. Und dann war ich in Berlin, da war in dem ganzen Team da, Volontären, da war eine junge Frau und die hatte ganz viel Kontakt zur Schauspielschule. Und dann habe ich gesagt, ich wollte ja auch mal Schauspieler werden. Und dann sagte die, na mach doch, warum machst du das dann nicht? Na ja, ich traue mich nicht so richtig. Und die hat mir dann so Mut gemacht. Ich habe dann was gelernt, was ich vorsprechen konnte, habe das dann gemacht, mich da beworben. Damals war Hans-Peter Minetti der Direktor dieser Schauspielschule in Berlin, die noch nicht Ernst Busch hieß, noch staatliche Schauspielschule Berlin. Ja, und dann haben sie mich genommen und
seitdem
alles Weitere.
Ja. Sind Sie eigentlich verwandt mit dem großen Karl Marx?
Die Nein.
Frage drängt sich ja auf.
Das fragen viele, aber Marx ist ja gar nicht so ein seltener Name. Das kommt von Markus tatsächlich, habe ich zumindest so rausbekommen. Und das gibt's eigentlich, es gibt's auch mit KS, ne? Und so, ja.
Sie haben also Werkzeugmacher gelernt, Volontariat beim Fernsehen, dann Schauspiel in Berlin studiert. Und Sie sind danach ans Theater nach Magdeburg gegangen. Wie war denn das in der DDR damals? Konnte man sich das dann aussuchen, nach dem Studium nach Magdeburg zu gehen? Oder wurde das so ein bisschen doch
Also
vorgegeben.
Ich war gewählt als Studentenvertreter bei diesen Absolventen-Einsatzkommissionen. Sowas gab es in der DDR. Da wurden dann die für verschiedene Studenten eben so, wo kann der hin? Und dann wurde darüber beraten und so weiter. Und da stellten sich Regisseure eines Theaters vor, das in Anklam neu besetzt werden sollte. Das war der heute nicht unbekannte Frank Castorf. Und dann noch zwei andere Regisseure. Dann haben die dann danach, als die dann raus waren, der Castorf, gesagt, die, ja, das geht gar nicht und da können wir unsere Studenten nicht hinschicken und das ist ja unmöglich. Und dann habe ich gesagt, ganz naiv, ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht, also da nach Anklam zu gehen, da würde ich in meinem Studium bestimmt einige hätten da Lust drauf. Das wurde mir dann verboten, weiter jemals nochmal zu sagen. Und ich habe dann die Studenten da alle angesprochen, die ich dachte, und dann bildete sich so eine kleine Gruppe in dem Studienjahr, die dann gesagt haben, beim Einsatzgespräch, wir wollen nach Anklam. Da war ein Theater an der Schauspielschule. Wir mussten alle zum Direktor und der hat gesagt, das geht nicht und so. Und es ging noch weiter. Dann haben wir eine Eingabe gemacht beim Kulturministerium und sind letztendlich alle im Kulturministerium gelandet. Da saßen auch Männer drin, von denen man nicht wusste, wo sie hingehören. Und uns wurde dann gesagt, also passt auf, nach all dem Theater, ihr dürft da nicht hin, nach Anklam, basta. Und ihr kriegt jetzt alle ein Angebot, wo ihr hin könnt. Und dann hat jeder so zwei Angebote bekommen. Bei mir war es Magdeburg und dann bin ich da erstmal gelandet. Da war ich ein Jahr und dann bin ich nach Anklam gegangen. Und da war dann diese ein Jahr Castorf.
Die Anklamer Schauspielgruppe. Das genau. Hatte Folgen.
Das hatte Folgen. Ich bin dann verhaftet worden da in Anklam nach einer Probe nachts. Ich hatte einen Ausreiseantrag dann gestellt in der Zeit. Das war ja auch so sehr, sehr in Aufruhr in der DDR. Da gab es ja diese Botschaftsbesetzungen in der amerikanischen Botschaft. Dann waren Leute in der ständigen Vertretung und so. Und dann ging es schon langsam los mit Ungarn. Aber das war, glaube ich, ein bisschen später. Und da hatte ich einen Ausreiseantrag gestellt mit noch anderen mich beraten dazu. Und dann sind wir nach und nach alle verhaftet worden, unter anderem ich und mein bester Freund, wegen Zusammenschlusses zur Verfolgung gesetzwidriger Ziele. Das war der Paragraph 218 in der DDR.
Diese Schauspielgruppe Anklam wurde dann ja aufgelöst, ja, nicht staatskonform. Sie hatten Ausreiseantrag und saßen 18 Monate in Haft.
18 Monate saß ich in, erst 4 Monate in U-Haft in Berlin, in Pankow, bei der Stadtsicherheit und wurde verhört täglich, fast täglich. Und dann war ich in Naumburg. Da war so, es gab so Ausreisekneste oder Gefängnisse. Das war Naumburg, Chemnitz oder damals Karl-Marx-Stadt und Cottbus.
Das war Anfang der 80er Jahre, glaube ich, ja.
Ich wurde 84 verhaftet.
In Ihrer Haft haben Sie IKEA-Möbel gebaut.
Habe ich das irgendwo steht gelesen. Immer, stimmt das? Das steht immer überall. Ich habe das mal irgend, das wurde daraus gemacht. Also wir waren in einem Werk in Naumburg, das hieß MEWA, Metallwaren. Und die haben Beschläge für Möbel hergestellt, unter anderem. Also hauptsächlich Beschläge so für diese Büroschränke und so diese Auszugschienen und das nennt man Topfbänder, was man in den Küchenschränken da so hat jetzt und was man einstellen kann und so. Das haben wir hergestellt und ich habe mal gesagt, ich nehme an, dass es zum Teil für IKEA war, diese Topfbänder zum Beispiel. Also Fakt war, die Sachen wurden nicht in der DDR verarbeitet, die wurden das weiß ich hundertprozentig. Die wurden in den Westen geliefert. Unter anderem haben wir auch so, also ich jetzt persönlich habe das nicht gemacht, aber da wurden auch Stühle, Rohlinge, wie diese gebogenen Garten-Terrassenstühle, wie Tonette, aber aus Metall. Und die wurden, die Rohlinge, dort hergestellt und die wurden dann in den Westen geschickt und dort veredelt. Also dann mit so einem weißen Überzug oder so, was man dann so sieht. Ja.
Nach Ihrer Haft in der ehemaligen DDR sind Sie nach den Westen abgeschoben worden. Wie war es dort anzukommen?
Ja, normalerweise ist man ja über den Knast in den Westen gekommen. Mhm. Und ich bin aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht genau weiß, ja wieder in die DDR entlassen worden.
Okay.
Und war dann noch 3 Monate in der DDR und hatte auch einigen Druck dann auszuhalten. Und dann bin ich am 13. Dezember, also einen Tag nach meinem Geburtstag, war diese Ausreisegenehmigung in meinem Briefkasten. Und am 13. Dezember 85 bin ich dann nach West-Berlin gekommen. Ich hatte da schon einen Kontakt, eine Freundin, die hat mich dann abgeholt. Und man denkt ja, man hat sich ja dann so vorgestellt, auch im Knast, wie das werden wird und der böse Westen, den man ja in der DDR immer auch vorgeführt bekam. Und dann dachte ich, ja, es wird sicherlich ganz schwer werden im Westen und das Wolfsgesetz des Kapitalismus und so weiter, jeder gegen jeden. Und dann bin ich dann in West-Berlin angekommen und das ist alles auch bunt und so, wie man das aus den amerikanischen Filmen auch kennt und so. Es war dann nicht ganz so bunt am Zoo und so, als ich da kam. Wir haben dann noch in so einem, abends dann noch in so einem Restaurant auch noch was getrunken, was gegessen. Und das war dann eigentlich alles viel, viel besser, als ich dachte. Also es war auch, West-Berlin war damals auch sehr, also finde ich, eine sehr entspannte Stadt. Also eigentlich hat sich dann alles für mich sehr positiv gefügt. Ich habe dann auch gleich eine Regisseurin kennengelernt, Janine Meerapfel hieß die. Mit der habe ich einen Film dann gleich gemacht und meine erste Filmpartnerin war Barbara Sukowa. Das war wirklich wie so ein Ritterschlag, ja. Ich war ja ein No-Name als Schauspieler und hatte in der DDR auch gar nichts gedreht, also groß, bis so eine kleine Fernsehgeschichte. Und das haben wir in Jugoslawien dann gedreht. Die Verliebten hieß der Film. Der hat dann eine ganz besondere Geschichte gehabt und war auch für mich so ein Einstieg eigentlich, aber auf eine ganz sehr eigene Art in die westdeutsche Film-Schauspieler-Szene. Ja.
In Ihren Berufsjahren, immerhin über 40, haben Sie eine Menge gespielt. Tatort, Polizeiruf, Serie, Tierarzt, Dr. Mertens, Alarm für Cobra 11, verschiedene Soko-Reihen und. Was ist denn aus dem Theater geworden?
Nein, das letzte Mal Theater habe ich gespielt ja an der Volksbühne 2015. Da hatte ich Castorf, also Frank, gefragt, ob ich was bei ihm spielen kann. Und dann habe ich in Kaputt von Crucio Malaparte, das ist ein Roman eigentlich, da habe ich mitgespielt, das war ganz toll. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich dann an der Volksbühne auch noch, ein Freund und ich, wir hatten mal ein Drehbuch geschrieben. Da ging es so ein bisschen um diese DDR-Vergangenheit, Grenzübertritt und so und die Folgen und psychisch und so weiter in diesem Film. Und das wurde nie verfilmt. Wir hatten es schon mal auch als bei einer Filmlesung auch relativ erfolgreich. Aber es wurde halt nicht verfilmt und dann habe ich ihn gefragt, Frank, als Intendant, ob wir das nicht dort machen können. Und dann haben wir im dritten Stock das Stück Tote Babys auf glattem Eis, hieß das, da hat er mein Freund inszeniert und ich habe dann mitgespielt. Das war das zweite, dann habe ich noch was gemacht im dritten Stock in der Volksbühne. Und dann wurde die Volksbühne ja leider so ein bisschen abgewickelt. Das ist ja bis heute eine sehr traurige Geschichte. Und bisher ist es dann nicht mehr dazu gekommen, dass ich zum Theater, also ich habe schon Lust, Theater zu spielen. Ich hatte auch vor kurzem mal fast die Möglichkeit, aber dieses Theater ist dann leider insolvent gegangen. Und
also vielleicht ergibt sich ja aber wieder mal eine Theaterrolle für Sie. Ich habe mir Schauspieler Horst Günther Marx eingeladen. Sie kennen ihn vielleicht aus der Serie In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. Da ist er der Wolfgang Berger, der kaufmännische Direktor im Johannisthal-Klinikum. Was haben Sie damals gesagt, als Sie dieses Krankenhaus, also dieses, naja, Fernsehkrankenhaus, das erste Mal gesehen haben? Also ich habe mich mit Mariam Agisheva unterhalten, die sagte, wow, was die uns da für ein Krankenhaus hingesetzt haben.
Ja, so ging es mir auch. Ich war auch sehr überrascht und sehr begeistert von diesem ganz tollen Studio, was wir da haben. Also das ist auch alles so geschmackvoll und so schön gemacht. Es ist immer wieder eine Freude, auch da reinzugehen und dort zu drehen. Mich fragen ja öfter Leute, wo dreht ihr denn? Ist das ein richtiges Krankenhaus und so? Weil so ein, das sieht ja auch so aus, ne? Und so ein Laie, der kann sich gar nicht vorstellen, wie das so funktioniert. Und das geht eigentlich in einem richtigen Krankenhaus nicht so, wie wir das machen können, weil im Studio kann halt das Licht oben sein und das können die Wände verschoben werden. Und es gibt so viele Dinge, die das einfach auch in diesem täglichen Drehablauf, der ja schnell gehen muss, einfach viel praktikabler machen. Ne? Ich glaube, in einem richtigen Krankenhaus würde man das auch nie drehen. Ich weiß nicht, ob es Serien gibt, wo das so wäre, aber ich glaube nicht.
In der Serie sind Sie mit Professor Patzelt, also gespielt von Mariam Argisheva, befreundet. Wie ist es mit ihr, zu arbeiten, zu drehen?
Ja, es ist toll. Wir sind ja tatsächlich aus der gleichen Schauspielschule und haben, also Mariam war ein Studienjahr über mir und daher kennen wir uns eigentlich schon länger. Mariam war auch mal in Praxis Bülowbogen, habe ich da was gespielt. Da war sie mal meine Freundin und ich war so ein windiger Typ, der da irgendwelche krummen Geschäfte gemacht hat. Und so. Aber ich hatte zumindest mit ihr so eine Liebesgeplänkel, obwohl sie ja mit dem anderen Hauptdarsteller da, Hunold hieß der, zusammen war. Ja, das ist jetzt toll, dass wir uns hier wieder treffen. Wir haben auch viele gemeinsame Themen und können viel miteinander anfangen, unterhalten uns viel über auch private Sachen und gehen gerne miteinander essen. Und ja, das ist ganz, ganz toll.
Sie haben mal gesagt, es wäre schön, wenn es weiterhin dieses gute Team in der Serie gibt und es harmonisch so weitergeht. Was schätzen Sie an diesem Drehteam? Was macht es so besonders? Was macht es so angenehm für Sie?
Ja, das Team, also grundsätzlich hat das Team der Schauspieler natürlich, ist ja mehrmals modifiziert worden, Leute sind weggegangen, neue sind dazugekommen. Also es ist einfach immer auch dabei geblieben, dass es eine große Fairness ist untereinander. Jeder den anderen schätzt, jeder auf den anderen Rücksicht nimmt. Und dann gibt es einfach, also ich hatte ja dann auch meine beiden Töchter, von der leider die eine jetzt nach Berlin in ein anderes Krankenhaus, in Anführungsstrichen, gegangen ist und nur noch ab und zu nach Erfurt kommt, aber nicht ganz verloren ist, zumindest so viel ich weiß.
Und das wird die Fans freuen, wenn Milena Straube noch ein bisschen kommt.
Ja, das ist wirklich, war eine wunderbare, tolle Kollegin, wie auch meine andere Tochter, die Mirka. Und mit denen drehe ich auch sehr, sehr gerne, also mit den beiden, wenn die dann, ja.
Sie leben nun in der Nähe von Berlin, fahren zum Drehen nach Erfurt. Wie oft sind Sie in Erfurt?
Ich bin tatsächlich, ich habe ja, also man nennt das Satellitenrolle, also ich bin ja nicht die Hauptfigur, das heißt ja auch die jungen Ärzte, nicht der alte Direktor. Und ich bin so pro Monat vielleicht so 2, 3, 4 Tage im, oder pro, sagen wir mal, so ein Block. Das sind immer 3 Folgen, das sind glaube ich so 24, 25 Tage, genau weiß ich es gar nicht. Und da habe ich manchmal einen Drehtag, manchmal 2, manchmal 3, manchmal 4, manchmal in manchen Blöcken auch gar keinen. Und übers Jahr sind das dann so 30 Tage, die ich in Erfurt bin ungefähr.
Sie haben gesagt, die jungen Ärzte, aber einer, ein alter Hase in Anführungsstrichen, muss das ein bisschen zusammenhalten, oder?
Ja, das glaube ich auch, das ist sehr wichtig.
Wie sehr mögen Sie die Stadt inzwischen? Wie gern sind Sie da?
Ich bin sehr gerne in Erfurt. Also ich finde, Erfurt ist so eine wunderschöne Stadt, auch so architektonisch ist das so toll, diese vielen, auch so schön restaurierten Häuser zu sehen. Mhm. Dann gibt es auch ein gutes Angebot an Restaurants, wo man abends einen Abend verbringen kann und diese schöne Krämerbrücke. Und ich liebe da auch einen Laden, so einen Schmuckladen. Da kaufe ich immer ganz heimlich dann irgendein Schmuckstück, wenn meine Freundin Geburtstag hat oder so.
Wie sehr sind Sie so dieser, ich sag mal, Hausmannskost thüringischen Küche zugewandt? Rostbratwurst, Rostbrätel, wie ist das da so?
Ich bin eher, ja, ich bin Vegetarier, mehrheitlich.
Dann also nicht, okay.
Also ab und zu esse ich mal, wenn ich eingeladen bin, dann esse ich auch mal ein Stück Fleisch, aber eigentlich hauptsächlich Vegetarier. Gehe lieber zum Italiener oder es gibt auch in Erfurt da ein ganz hervorragendes neues Restaurant, ich will ja keine Werbung machen, aber da gehe ich, das ist da an in diesem Wenige-Markt. Da gehe ich auch sehr, sehr gerne hin. Und aber selten, ganz ab und zu, ich war schon mal in einem, da gibt's die typischen Thüringer Klöße und so eine Roulade, das habe ich dann auch mal gegessen und Rotkraut. das finde ich dann geht mal, schon mal auch, besonders die Klöße sind, also das ist wirklich sehr lecker, wenn das gut gemacht ist, dann ist das, ja, esse ich das auch gern.
Sie sind der kaufmännische Direktor im fiktiven Johannisthal-Klinikum in Erfurt, spielen bei den jungen Ärzten in aller Freundschaft. In der neuen Staffel gibt's 4 neue junge Leute, junge neue Ärzte oder angehende Ärzte. Wie ist es mit den jungen Leuten zu drehen?
Ja, tatsächlich habe ich habe das auch angemahnt schon. Ich möchte bitte auch mehr mit diesen jungen Leuten zu tun haben. Ich hatte bisher noch nicht so viel mit ihnen zu tun. Jetzt fängt es langsam an. Es gibt also in der neuen Staffel gleich, Folge 130 ist das, glaube ich, da gibt es so eine Geschichte mit einer jungen Frau von diesen neuen. Und die ist ganz lustig. Da geht es um so ein kleines Missverständnis, was mich in arge Bedrängnis erstmal bringt und um ein Auto und
dann ist es also nicht Frau Hummel, oder?
Doch, es ist Frau Hummel.
Tatsächlich. Gut, wir sind gespannt, wollen nicht mehr verraten an dieser Stelle.
Und mit der hatte ich tatsächlich bisher am meisten zu tun. Okay. Eben in dieser Folge mit Frau Hummel, ja.
Mhm. Frau Hummel in der Serie heißt sie
in
so.
In der Serie, genau.
Sie haben nun schon so viele unterschiedliche Rollen auch gespielt in diesen über 40 Jahren. Sie sind der Bösewicht gewesen, der Liebhaber, der Mörder, der nette Typ. Was sind Sie denn am liebsten? Oder ist das Ihnen wurscht?
Wurscht ist es nicht. Aber so eine, also diese Berger-Rolle ist schon auch sehr nett und auch gut zu spielen. Aber es ist natürlich auch schön, so eine, also so widersprüchliche Charaktere zu gestalten. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung und macht Spaß. Ich habe dann oft ja auch Typen gespielt, die nicht wirklich böse waren, sondern die so einen Widerspruch hatten. Mhm. Also das ist schon auch toll, sowas zu spielen. Und das ist natürlich auch, habe so eine andere Sache letztes Jahr gedreht, da aus so einer Figur, die erstmal, wo denkt man, na ja, das ist vielleicht jetzt nur so Zugabe oder so, ne, oder so eine narrative Figur. Und da sich dann Besonderheiten auszudenken, die Figur dann füllen und besonders machen, das ist dann auch eine große Herausforderung. Und da arbeitet es dann im Kopf, was kann ich der denn da geben, was besonders ist und wo die Leute dann denken, oh, was macht der denn da? So, ja, so kleine Geheimnisse, die dann vielleicht auch nie aufgelöst werden.
Was würden Sie denn vielleicht gern nochmal spielen?
Na, ich würde schon gern, naja, in einem Fernsehfilm, Film oder so hätte ich schon, jetzt werde ich ja dann schon ins Altersfach langsam gehen, ne? Eine historische Figur würde ich gerne spielen, die sowas wie berühmter Erfinder oder, naja, so eine Art Abenteuerfilm, ne? Sowas wie Harrison Ford oder so, ne? So in der Richtung würde ich auch gerne spielen, ja.
In aller Freundschaft die jungen Ärzte. Was meinen Sie, macht den Erfolg der Serie aus?
Ich denke, dass, also dieses frische Format, also im Gegensatz zu unserer Mama, ist das ja immer frisch und jung und die Geschichten sind auch oft gut erzählt, also sind viele interessante Plots. Aber ich glaube vor allen Dingen, glaube ich, was auch die Jugend anspricht, ist dieses Jugendliche, was die Serie hat. Ne? Also das finde ich, glaube ich, ist ein großes Plus oder ein großer Faktor dabei. Ja. Mhm.
Gucken Sie dann Donnerstagabend zu Hause?
Ne, ich gucke in der Mediathek. Also wir haben ja, es gibt die Mediathek und wir haben auch so eine Plattform, wo wir schon vorher die Sachen angucken können. Und dann gucke ich gerne mit meiner Freundin, gucken wir uns dann zusammen auch mehrere Folgen hintereinander an.
Auch in aller Freundschaft am Dienstagabend?
Manchmal. Mhm. Ich gucke tatsächlich nicht so sehr viel Fernsehen. Also
erfolgreichste deutsche Arztserie inzwischen in aller Freundschaft am Dienstagabend. Also haben ja ein Millionenpublikum, das läuft nach wie vor richtig gut.
Ja, ja, das ist wirklich toll, ne?
So brunchen gehen sonntags, machen Sie sowas? Oder lieber zu Hause schön frühstücken?
Oh, das ist jetzt kompliziert. Ich habe das früher tatsächlich gemacht in Berlin. Da hat man sich dann getroffen sonntags und hat so wirklich das auch, ne, Berlin kann man ja dann sonntags oder so bis um 4 oder 5 frühstücken gehen. In letzter Zeit, ich habe eine Fernbeziehung, lebe ich mit einer Frau, die lebt in Westdeutschland. Und selber wohne ich zwar auch in Berlin, aber mehr wohne ich auf dem Land. Und wenn ich dann allein bin, dann bin ich da eher spartanisch morgens.
Okay. Was lieben Sie sonst so am Sonntag? Ist ja doch immer irgendwie der ruhigste Tag der Woche.
Ja, da liebe ich tatsächlich die Ruhe.
Ja.
Also ich liebe, seitdem ich auf dem Land mehrheitlich lebe, bin ich überhaupt von der Ruhe fasziniert. Also diese Ruhe ist, ich war früher so ein absoluter Stadtmensch. Also die Stadt, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, nicht in Berlin oder in einer anderen Großstadt zu leben. Mhm. Und jetzt hat sich das absolut gewandelt. Also ich bin da draußen und das ist so still und man hört die Vögel morgens oder auch abends, die Nachtigall singen tatsächlich und den Kuckuck. Und also es ist wirklich, mein Leben hat sich in der Beziehung sehr gewandelt.
Mhm. Wenn Sie so einen Tag nur für sich haben, was machen Sie dann am liebsten?
Ich bastel sehr viel, baue halt auf dem Land. Man hat ein Haus, da gibt es immer was zu tun.
Da gibt es was zu machen
immer. Im Garten gibt es immer was zu tun. Und lesen mache ich auch viel. Aber so im Haus was bauen, das ist so, mache ich, bin eigentlich so, wie nennt man das, ein Handwerker, ein Heimwerker.
Mhm. Ja. Was mich bei Schauspielern immer wieder fasziniert, ist das Text auswendig lernen. Wie lernen Sie Text?
Ich finde das eigentlich die unangenehmste Sache an der Schauspielerei.
Das kann ich mir vorstellen.
Und ich muss das wirklich sehr, sehr am liebsten, also habe ich es lange vorher, lerne ich das gerne. Und ich wiederhole das einfach stur wiederhole ich. Ich mache das auch im Auto, wenn ich den dann kann. Dann, wenn ich lange, ich fahre ja viel hin und her und spreche dann oft die Texte vor mich hin immer wieder und auch die verschiedenen Varianten. So könnte ich es machen, so könnte ich es machen. Also das ist, ja, aber ich habe das darum auch sehr gerne lange vorher, weil dann merkt man richtig, wie sich von Tag zu Tag der Text entwickelt und immer mehr einem zu eigen wird, ja.
Ich glaube, Ihr Vorteil bei den jungen Ärzten ist ja, sie müssen keine medizinischen Fachbegriffe pauken,
ne? Das ist... Darüber bin ich auch sehr, sehr froh.
Ja. Wie aufgeregt sind Sie, wenn es früh heißt, oh, heute ist Drehtag, heute muss ich fit sein? Wie ist das bei Ihnen so innerlich?
Na, normalerweise, ich bin schon aufgeregt, da ich jetzt in Erfurt wirklich das schon lange mache. Man kennt sich untereinander, da ist die Aufregung halt nicht mehr so groß. Also dieses Größer, wenn ich eine neue Aufgabe habe oder irgendwo hinkomme, in ein fremdes Team und so, da ist man am ersten Tag dann immer ein bisschen... Doch, Lampenfieber hat man da. Das legt sich dann, wenn man dann sich eingelebt hat und sich gegenseitig kennt und so. Mhm. Dann wird man sicherer oder die Aufregung merkt auch nicht unbedingt jeder. Also, das ist.
Aber ich höre raus, ein bisschen ist die schon da.
Ja, ja.
Lassen Sie uns mal über Sport reden. Wie sportlich sind Sie, um auch fit für Ihren Job zu sein?
Also, Sport, ich mache regelmäßig Yoga morgens und dann noch so eine, jetzt habe ich schon ein paar Wochen geschlampt tatsächlich, aber ich habe dann regelmäßig noch so eine, da gibt es online so Videos und so, nach denen man so ein bisschen Kraftübungen und sowas machen kann. Das habe ich auch dann regelmäßig gemacht. Das muss ich jetzt wieder, also wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Wochen das nicht gemacht.
Das war ja Sommerpause.
Genau, Sommerpause. Und sobald man dann wieder nichts im Garten zu tun hat und so, dann fange ich da wieder an. Also Yoga, ich gehe dann viel spazieren, auch textlernend gehe ich, dann mache ich dann einen Textlernspaziergang und so. Mhm. Das ist mein Sport. Ach so, nee. Und dann gehe ich, wenn ich auf dem Land bin, das ist direkt an der Havel, da gehe ich eigentlich jeden Tag, wenn ich es schaffe, schwimmen und schwimme so eine halbe Stunde.
Na, immerhin. Das ist lange, eine halbe Stunde schwimmen.
Ja.
Also, wer das mal macht, ne, die kann ganz schön lang werden, die halbe Stunde. Im kommenden Jahr werden Sie 70. Macht diese Zahl mit Ihnen irgendwas?
Nee, eigentlich nicht. Ich überlege nur, wie mache ich die Feier oder so. Aber mit der Zahl habe ich eigentlich wenig gemein. Also mir ist das eigentlich egal. Wichtiger ist, wie ich mich fühle. Und ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht wie 70, sondern eher wie 40 oder so. Oder,
sind Sie jemand, der das dann aber groß feiert?
Naja, so einen runden.
Bisschen, ne?
So den 60. habe ich schon groß gefeiert.
Okay.
Und beim 70. dachte ich mir, ja, da könnte ich doch auch ein schönes Fest machen und lade alle Leute aus meiner Vergangenheit ein.
Also Sie sagen, Sie fühlen sich wesentlich jünger. Dann denken Sie also auch nicht öfter an mehr Füße hochlegen, mehr kürzer treten, mehr Ruhe?
Nee.
Nö.
Nee, gut. Überhaupt nicht.
Also, so einen Eindruck machen Sie auch nicht auf mich.
Nee, mehr Ruhe. Na, Ruhe habe ich ja durch dieses Landleben jetzt. Mhm. Aber das ist nicht eine Ruhe, Füße hochlegen, sondern das ist so eine Ruhe, aktiv sein und was machen und wie gesagt in der Natur sein. Und vielleicht auch, also ich überlege auch so, mir neue Felder zu erschließen, was man noch so lernen kann. Also ich beschäftige mich dann auch so mit naturmedizinischen Geschichten und ja, auch so, Esoterik ist ein doofes Wort, aber mit solchen, also so lese ich auch gerne in die Richtung Sachen und lerne da was dazu. So.
Es ist Sommer, für viele Reiseurlaubszeit. Wo machen Sie Urlaub, außer Sommerpause Rumänien? Wo fahren Sie vielleicht sonst gern mal hin?
Ich fahre gern nach Italien und da gibt es einen speziellen Ort am Lago Maggiore. Da bin ich öfter, weil da gibt es so einen festen Wohnsitz, wo ich sein kann. Mit meiner Freundin fahre ich da gerne hin. Mhm. Und dann, wenn man dort ist, fährt man halt auch da in der Gegend umher. Und das ist das ist überhaupt schön. Dieser so ein großer See, das ist wirklich fantastisch, wenn man den auch so von oben täglich anschauen kann. Morgens steht man auf und sieht diesen See und das ist jeden Tag anders.
Schön. Also
jeden Tag eine andere Stimmung.
Für viele ist der Sommer die schönste Jahreszeit, auch die gute Laune Jahreszeit. Geht es Ihnen auch so? Sind Sie ein Sommerfan?
Ich mag den Sommer, aber ich mag auch den Winter. Mhm. Also ich finde, also jetzt auch, also wieder, ich rede heute so viel über das Landleben, aber ich bin da im Winter super gerne. Also im Winter ist es halt noch ruhiger und dann ist die Landschaft, also vor mir, vor meinem Haus, sind so Wiesen und die sind im Winter überschwemmt und dann habe ich praktisch ein Seegrundstück und wenn es dann kalt wird, ist das Eis und dann ist eine riesengroße Eisfläche da vor dem Haus. Ich kann leider keinen Schlittschuh fahren.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Hab mir schon mal da gedacht, das müsstest du doch jetzt mal noch, könntest du vielleicht noch lernen. Dann müsste ich vielleicht mit so einem Rollator-Teil anfangen, ne, dass man sich festhalten kann, dass ich nicht gleich hinklatsche. Aber ja, das ist, und da, also den Winter, auch, es ist leider nicht mehr so viel in den letzten Jahren, aber so der erste Tag, wenn so ein richtig harter Frost ist, dann sind die Bäume auch so, alle haben so kleine Eiskristalle, jeder Zweig und so. Das ist so wunderschön.
Wir kommen zurück zum Sommer. Ich gebe Ihnen ein paar Stichpunkte und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Okay?
Ja.
Eis essen
fällt mir Italien ein und das wirklich tolle Eis, was es da gibt. Es gibt allerdings auch in Erfurt einen Laden, der so super gutes Eis hat, dass man da auch so fast 10 Minuten ansteht dafür.
Baden gehen?
Da Havel, schwimmen, ja. Baden. Also das ist eigentlich ja sozusagen mein zweites Leben.
Mücken
gibt's im Frühjahr, also in da, wo ich bin, auf dem Land, so viele, dass es eine richtige Plage ist. Und die sind dann auch so komisch groß. Jetzt sind sie kleiner, jetzt gibt's auch nicht mehr so viele. Und da überlegt man sich dann, wie kriege ich die Mücken in den Griff? Und ja, da gibt's ja Apparaturen, womit man das dann versuchen kann.
Sommercocktail.
Das ist bei mir der Sommercocktail. Da trinke ich sehr gerne so als Absacker oder sowas einen Campari-Spritz. Also die meisten Leute trinken ja Aperol-Spritz, aber ich mag eher das Bittere. Und der Campari-Spritz, das finde ich, ist so ein ganz toller Sommercocktail für mich.
FKK.
FKK haben wir früher sehr viel in der DDR betrieben. Also als Kind, als Jugendlicher, so mit 10, 11, 12, 13, sind wir da immer an die Kiesgruben gefahren. Da in dem Ort in Ludwigsfelde bin ich groß geworden, bei Berlin. Und da gab es Arnsdorf, ein kleines Dorf, und da waren Kiesgruben, da sind wir immer. Und wir haben immer nackt gebadet eigentlich. Fanden wir auch super toll.
Grillen? Also
Grillen, ich bin ja eher Vegetarier und daher, aber ich grille auch. Also ich lade auch Leute zum Grillen ein, ich kaufe dann auch Wurst ein und ich esse dann auch mal eine Bratwurst, also zum Grill. Ja, ausnahmsweise, ja.
Sie haben als Schauspieler eine Menge erlebt, viele interessante Rollen gespielt. Gibt's was, was Sie hervorheben würden aus diesen 40 Jahren, wo Sie sagen, das war doch mal eine tolle Rolle?
Ja, na, mein erster Film, großer Film war ja Die Venusfalle von Robert von Ackeren. Der hat mich ja so ein bisschen reinkatapultiert, dann nach den Verliebten. Und dann habe ich einen Film mal gemacht mit Thomas Stiller. Das war ein ganz toller Film, finde ich auch. Die Wunde hieß der. Beim SWR wurde der produziert. Und gerne habe ich auch diese Cobra-Sachen gemacht. Da habe ich ja dreimal, glaube ich sogar. Und einmal habe ich so eine ganz irre Geschichte da bei Cobra 11 gespielt. So ein DDR-NVA-Offizier, der in Chile den Sohn von Honecker entführt und dann hier in der BRD einen Putsch organisieren will, um wieder DDR einzuführen, sozusagen. Also es war eine ganz krude Geschichte, die war aber auch super lustig. Ja.
Im Sommer macht das Johannisthal-Klinikum Sommerpause. Die ist jetzt vorbei. Kommenden Donnerstag gibt es neue Folgen. Und Sie könnten uns doch jetzt schon so mal ein bisschen was verraten, wie es so weitergeht. Was können wir denn erzählen?
Ja, es gibt einige Pläne, was Rebecca betrifft, die ja eigentlich in Berlin ist, im Krankenhaus. Da gibt's, aber das ist, da kann ich eigentlich nicht viel mehr sagen, als es gibt Pläne, die ganz interessant sind, finde ich. Und meine andere Tochter, die wird ja immer, die hat sich ja total freigeschwommen und wird immer selbstbewusster und so weiter, ne? Und nimmt auch einen großen Raum in der Klinik ein, also so als mehr Führungsperson auch, ne? So, also in ihrer Bedeutung als Ärztin. Und dann gibt's da einige Änderungen, die sehr krass werden. Aber dazu kann ich auch nicht mehr sagen, weil das ist wirklich sehr, sehr krass und wird die Zuschauer vielleicht sogar spalten.
Okay. Dr. Lindner war zuletzt der Problemfall. Dr. Moreau, naja, wie immer.
Ich kann da nicht mehr zu sagen.
Okay.
Das ist zu, wenn ich das sage, wenn ich das plotten würde oder sagen würde, das
dann wäre schon
darf ich glaube ich auch gar nicht. Dann würde ich Ärger kriegen.
Gut, wir lassen es stehen. Alle, die wollen, gucken sich's an. Neue Folgen ab kommenden Donnerstag im Ersten. André Rieu hat eine Gastrolle gehabt in Erfurt.
Ja.
Waren Sie dabei?
Ja, ich war leider nicht dabei. André Rieu hat uns ja ans Herz geschlossen in der Corona-Zeit, als er viel Zeit hatte zum Fernsehgucken und hat dann plötzlich die Ärzte, unsere Ärzte entdeckt und hat uns dann mal alle eingeladen zu einer Show in Köln waren wir da und wir wurden da auch von ihm persönlich begrüßt und vorgestellt und so weiter. Und da hat er dann den Wunsch geäußert, dass er auch mal bei uns was spielen möchte. Und das ist tatsächlich Wahrheit geworden.
Was spielt er denn?
Er spielt da einen Besucher, der in die Klinik kommt. Und da, aber vielleicht ist das auch, sollte ich da nicht zu viel verraten.
Wird aber in der nächsten Zeit zu sehen sein, glaube ich, ja?
Wird dann nächsten Zeit, das wurde jetzt gerade gedreht, das dauert ja immer so ein halbes Jahr, bis die Sachen dann online oder eben im Fernsehen zu sehen sind, ja.
In Ihrer Rolle als Wolfgang Berger am Johannisthal-Klinikum in Erfurt. Wollen Sie die Klinik klimaneutral machen? Heißt, oder verfolgen Sie dieses Ziel überhaupt weiter?
Ich hatte da mal eine Folge, in der das ganz extrem war. Und im Moment ist es den Autoren, glaube ich, sind andere Sachen wichtig. Darum schreiben Sie mir das nicht weiter. Ich als Wolfgang Berger hätte da schon dran Interesse, dass das alles sehr
okay. Nun sind ja Fernsehkrankenhäuser Vorzeigekrankenhäuser, also zum größten Teil.
Ja.
Was würden Sie sich denn für die wahren, die richtigen, realen Krankenhäuser hierzulande wünschen?
Ich bin ja ein Mensch, der ganz selten im Krankenhaus ist. Ich versuche, möglichst gesund zu leben, gesund zu sein. Natürlich hatte ich neulich mal einen Unfall, also einen komischen Unfall. Ich bin aus irgendeinem Grund in Ohnmacht gefallen und da war ich dann im Krankenhaus, musste nicht so lange warten und hatte auch einen Arzt, der ganz zugewandt war. Also das fand ich ganz gut. Das war nicht in Berlin. Ich würde mir also wünschen, dass diese Zugewandtheit und die Fürsorge in den Krankenhäusern normal ist. Es ist, und in diesem Krankenhaus, in dem ich war, das kann man vielleicht kritisch sagen, das soll jetzt, das versorgt so eine kleine Region im Schwabenland, sage ich mal, und das soll geschlossen werden, also zu großen Teilen geschlossen werden. Und dann müssen die Leute wirklich mehrere 30, 40 Kilometer in das andere Krankenhaus fahren. Und das, aber das ist ein richtig funktionierender Betrieb mit guten Ärzten. Und ich würde mir wünschen, dass die verantwortlichen Politiker da mal nicht so mit dem Rotstift rangehen und die Dinger, die kleinen Krankenhäuser schließen überall und die medizinische Versorgung geht dann den Bach runter. Also das wäre mein Wunsch an die verantwortlichen Leute, die das zu entscheiden haben.
Zum Schluss, lieber Horst Günther Marx, gibt's eine Schnellantwortrunde? In den Tag starte ich gern mit?
Mit Gesang.
Ach was, tatsächlich.
Also mir kommt immer, wenn ich aufwache, irgendein Lied in den Sinn. Und das sind manchmal Lieder, die ich mitunter gar nicht mag. Oder das ist Musik auch, die ich gar nicht so höre. Mhm. Und dann denke ich immer, ah, das ist jetzt das Motto für den Tag vielleicht oder so.
Okay. Geld gebe ich gern aus für?
Fürs Essen gehen.
Was ich an anderen Menschen mag?
Ist Liebe, Humor, Lachen.
Was nicht?
Na so Hysterie.
Okay. Auf die Palme bringt mich?
Deswegen, ich bin ein sehr Mensch, der sehr ruhig ist und das dauert ein bisschen, bis ich auf die Palme bringe. Ah, ja, ich weiß was. Ich war neulich bei einem Zahnarzt, der Nachfolger Zahnarzt meiner Zahnärztin war, die in Rente gegangen ist. Und ich wollte eigentlich nur eine Zahnschiene anpassen und dann wollte dieser Zahnarzt mir einfach einen Zahn ziehen, ohne dass ich ihn autorisiert hatte. Ja, der muss raus. Und hat, also dieser Mensch, der hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich danach gesagt habe, ich will diesen Menschen nie wieder irgendwo begegnen.
Meine Geduld wird auf die Probe gestellt bei?
Ja, im Stau, wenn vor mir einer fährt, der immer auf der linken Spur fährt und nicht reinfährt. Aber das ist jetzt nicht so extrem, aber zumindest da denke ich manchmal, ja, okay.
Ein Tag war gut, wenn?
Ich viele schöne Momente erlebt habe, die Sonne da war und ich viel gelacht habe und schöne Gedanken hatte.
Was wünschen Sie sich für die kommenden Monate?
Also ich bin eigentlich die letzten Jahre größtenteils sehr glücklich, also auch glücklich durch eine ganz tolle Beziehung, die ich lebe. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt und so weitergeht und dass es eigentlich noch schöner wird. Und vor allen Dingen kann man das alles ja nur genießen, wenn es Frieden auf der Welt gibt. Und den wünsche ich mir natürlich auch sehr.
Was wünschen Sie sich für die jungen Ärzte?
Ich wünsche mir mehr Interaktion mit unseren ganz jungen neuen Kollegen. Mhm. Und dass ich mit denen dann auch mal, da ist ja was angedacht und da freue ich mich schon drauf, eine spannende Geschichte darstellen kann.
Die Drehbuchschreiber haben es jetzt hoffentlich vernommen.
Genau.
Mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bedanke mich für diesen Sonntagsbrunch und wünsche für alle Rollen und Vorhaben nur das Allerbeste. Vielen Dank, Horst Günther Marx.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Horst Günther Marx, eine spannende Biografie hat dieser Mann. Und diesen und andere Podcasts vom Sachsenradio können Sie hören bei mdrsachsenradio.de, in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.